HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. In Rüsselsheim finden Passanten am Freitag einen ausgesetzten Säugling. Jetzt ist klar, der Junge ist außer Lebensgefahr. Doch die Polizei steht mit ihren Ermittlungen noch am Anfang. Nur in ein Handtuch gewickelt und schreiend hat der Säugling in der Nähe eines Baches in Rüsselsheim-Hassloch gelegen. Passanten finden das gerade mal ein paar Stunden alte Baby und retten es vor dem Erfrieren. Die Suche nach den Eltern des Kindes läuft jetzt auf Hochtouren. HR-Info-Reporterin Anna Vogel mit den Einzelheiten.
Große gelbe Hochhäuser ragen in Rüsselsheim-Hassloch in die Höhe. Nur wenige Meter entfernt fließt ein kleiner Fluss, die Horlache. Dazwischen, in einem Gebüsch neben einem Fußweg, hat Irina Martin den kleinen Jungen gefunden. Sie war gerade spazieren.
Und war so dunkel, so kalt. Und ich habe gehört, ein bisschen quiek. Meine Tochter gesagt, Mama, das ist eine kleine Katze. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, das ist ein Baby.
Irina Martin ruft am Freitag dann gleich die Polizei und den Rettungswagen und hat damit genau richtig gehandelt, lobt der Pressesprecher der Polizei, Bernd Hochstetter.
Der Kleine hätte bei den Temperaturen, die geherrscht haben an diesem Abend, so knapp über dem Gefrierpunkt, sicherlich keine großen Überlebenschancen gehabt. Und den Spaziergängern ist es zu verdanken, dass er so schnell ins Krankenhaus kam.
Von der Mutter oder Verwandten fehlt jede Spur. Weil sich bis jetzt niemand gemeldet hat, geht die Polizei davon aus, dass die Mutter selbst das Kind dort in das Gebüsch in Rüsselsheim gelegt hat. Doch die Ermittlungen dauern an.
Sicherlich werden die umliegenden Häuser eine Rolle spielen bei den Ermittlungen. Dort werden Befragungen stattfinden.
Die Absperrbänder der Polizei sind inzwischen wieder weg. Anwohner gehen auf dem kleinen Weg entlang der Horlache spazieren. Wirklich fassen können sie aber noch nicht, was hier passiert ist.
Absolut unfassbar. Also für was gibt's denn Babyklappen? Aber einfach hier absetzen, hier in dieser Kälte, wo selbst wir erwachsenen Leute es nicht aushalten können, das finde ich einfach unfassbar und traurig.
Es gibt so viele Sachen, die kann man Kind kriegen und abgeben und was weiß ich, aber nicht so einfach sterben lassen. Das Gänsehaut, nein, sowas verstehe ich nicht.
Die Anteilnahme am Schicksal des kleinen Jungen ist groß. Aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich hätten sich inzwischen Leute gemeldet. Sie wollen Windeln spenden und kinderlose Paare bieten an, das Kind zu adoptieren, erzählt Bernd Hochstetter. So einfach gehe das allerdings nicht.
Zunächst bleibt er im Krankenhaus, dort ist er gut aufgehoben, dort wird er wunderbar versorgt. Danach wird sich sicherlich, wenn wir die Eltern nicht ausfindig machen können oder Verwandte nicht ausfindig machen können, die Behörden drum kümmern, sprich das Jugendamt.
Und erst dann werde geklärt, ob der kleine Junge in ein Pflegeheim kommt oder zur Adoption freigegeben wird. Doch erst einmal sei wichtig, dass er Glück gehabt hat und trotz allem immer noch gesund ist.
Bisher fehlt jede Spur von den Eltern des ausgesetzten Babys in Rüsselsheim-Hassloch. Über den Stand der Polizeiermittlungen informierte uns Anna Vogel. Parksünder, aufgepasst. Womöglich könnten Sie Geld für ein bereits bezahltes Knöllchen zurückbekommen. Denn Strafzettel, die von privaten Dienstleistern verteilt werden, sind laut einem Beschluss des Oberlandesgerichts rechtswidrig. Betroffen von dieser Entscheidung ist die Stadt Frankfurt. Und unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka kennt die Hintergründe. Wir haben sie vor der Sendung gefragt, warum genau sind die Strafzettel, die zwar von privaten Unternehmen, aber doch im Auftrag der Stadt verteilt worden sind, nun rechtswidrig?
Weil Strafzettel verteilen eine hoheitliche Aufgabe ist. Und hoheitliche Aufgaben, die darf nur der Staat übernehmen. Das heißt, nur der Staat darf hergehen und darf Strafzettel verteilen. Jetzt war es hier so in Frankfurt, das haben die Richter wirklich sehr, sehr deutlich gesagt, so deutlich, wie sie nicht so häufig sind. Hier ist die Stadt hergegangen, hat einen privaten Dienstleister beauftragt und der hat sich eine Uniform angezogen, die sogenannten Stadtpolizisten, die fürs ungeübte Auge, und da würde ich mich dazu zählen, aussehen wie Polizisten, aber gar keine Polizisten sind. Das, sagt das Gericht, das ist eindeutig rechtswidrig.
Wenn ich jetzt so einen Strafzettel zu Hause liegen habe, der von genau so einem Unternehmen verteilt wurde, was bedeutet das genau für mich?
Da muss ich erst mal gucken, ob die Einspruchsfrist schon abgelaufen ist. Wenn sie schon abgelaufen ist, wird es ein bisschen schwieriger. Wenn nicht, dann sollte ich dringend Einspruch einlegen, denn die Chance ist sehr groß, dass ich ihn dann nicht bezahlen muss. Denn dieser Strafzettel ist ja rechtswidrig entstanden, wenn ihn denn ein Stadtpolizist, also kein echter Polizist, nur einer, der so aussieht, wie es das Gericht gesagt hat und so tut, im strafbewehrten Gewand einer Polizeiuniform den Verkehr überwacht. So haben sie es wörtlich formuliert, also sehr, sehr klar. Also wenn er von ihm ist, dann ist dieser Strafzettel, würde ich behaupten, ungültig. Aber wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir wechseln hier zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Was ich kriege, wenn ich einen Strafzettel mache, ist ein Bußgeldbescheid. Eine Ordnungswidrigkeit habe ich dann begangen. Das ist sozusagen das kleine Strafrecht. So war das auch hier in diesem Fall. Dann entscheidet das ein Strafrichter. Und wenn ich dann durch die Instanzen gehe und wie hier das Oberlandesgericht sagt, du musst nicht bezahlen, weil das rechtswidrig ist, dann kommen wir ins Zivilrecht. Das ist die komplizierte Sache. Und dann kann ich hergehen und kann sagen, ja, wenn das rechtswidrig ist, dann will ich entweder mein Geld zurück für all die Strafzettel, die ich bezahlt habe und kann versuchen, das einzuklagen. Oder aber den ich jetzt bekommen habe, den bezahle ich nicht.
Wenn ich schon bezahlt habe, bekomme ich das Geld dann überhaupt noch zurück?
Wenn ich nachweisen kann, dass das ganze Ding noch nicht verjährt ist. Und jetzt wird es ganz kompliziert, denn die Verjährungsfrist ist in der Regel bei 3 Jahren, wenn ich die Einspruchsfrist eingehalten habe. Also das ist relativ kompliziert. Sich hier Rat zu holen, ist ganz klug. Der ADAC macht sowas zum Beispiel oder Verkehrsrechtler können einem da auch weiterhelfen. Jedenfalls muss ich zum Zivilgericht gehen, weil jetzt bin ich im Zivilrecht angekommen.
Dann schauen wir doch jetzt mal über den Stadtrand von Frankfurt hinaus. Gilt der Entscheid des Oberlandesgerichtes denn auch für andere Kommunen?
Das Oberlandesgericht hat natürlich nur in diesem einzelnen Fall geurteilt, aber es hat ja allgemein gesagt, und das ist keine neue Rechtsprechung, das ist zwar ein Grundsatzurteil, wie es in dieser Form es noch nicht gegeben hat, aber es ist allgemein bekannt, dass hoheitliche Aufgaben nicht von Privaten übernommen werden kann. Wenn wir uns in Hessen umschauen, dann finden wir mindestens in Darmstadt, Wetzlar und Limburg auch Privatunternehmer, die zum Teil Strafzettel verteilt haben oder es zum Teil noch tun. Darmstadt hat es gerade beendet.
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat eine Grundsatzentscheidung getroffen. Knöllchen, die von privaten Unternehmen verteilt werden, sind rechtswidrig. Betroffene Parksünder können jetzt also ihr Geld zurückfordern. Infos dazu hatte Heike Borowka. Laut Statistik haben Kinder öfter in Elterntaxis Unfälle, als wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Denn Elterntaxis verursachen Verkehrschaos und Gefahren für Schulkinder. Doch viele Eltern lassen sich auch durch eine Statistik nicht umstimmen und bringen ihre Sprösslinge trotzdem mit dem Auto bis vor die Tür. Deshalb hat die Käthe-Kollwitz-Schule in Darmstadt jetzt eine besondere Lösung parat. Und die hat sich unsere Reporterin Vaya Stavrianos angeschaut.
Lange Gelenkbusse fahren in die kleine Anwohnerstraße rein, in der die Grundschule liegt. Außerdem Autos und ein Lastwagen, der den Bäcker beliefert. Es ist also viel los hier. Und deshalb können Eltern an einem kleinen Platz die Kinder jetzt für die Schule rauslassen. Denn immerhin kann man kreisförmig in beide Richtungen vom Platz ein- und ausfahren.
Davor haben die immer da vorne geparkt und da musste man immer allein sich durchquetschen.
Weil es auch umweltfreundlich nicht so gut ist.
Da gab es sehr viel Rauch, man musste auch sehr viel husten und es war auch überall voll.
Und auch Konrektorin Simone Späth, die bei der Eröffnung am Morgen dabei ist, ist zufrieden.
Es ist noch nichts passiert, aber es gab schon viele brenzliche Situationen beim Holen und Bringen der Kinder. Zusätzlich fährt ja auch der Schulbus, der auch hält. Und die Hol- und Bringsituation spielt sich oft auf der Straße ab oder an der Ecke. Es ist gut, dass jetzt diese Hol- und Bringzone eingerichtet wurde.
Die sogenannte Hol- und Bringzone ist mit 2 Haltestellenschildern gekennzeichnet, die etwa 20 Meter auseinander liegen. Unter dem H für Haltestelle sieht man ein Mädchen und einen Jungen, die zur Schule gehen. Der Text, ab hier geht's zu Fuß weiter. Und das sind dann noch etwa 400 Meter. Das Problem an der Käthe-Kollwitz-Schule, sie liegt in einem sehr weitläufigen Schulbezirk mit Fußwegen von bis zu 40 Minuten für die Kinder. Schuldezernent Raphael Reiser findet deshalb die Elternhaltestelle eine gute Kompromisslösung.
Es ist ein Stück weit auch eine Ängstlichkeit von Eltern, dass sie sicher sein wollen, dass ihr Kind sicher in die Schule kommt. Das mag im Vordergrund ja stimmen, ich habe schon mal darauf hingewiesen. Es ist aber von den Zahlen her ganz schwierig, weil da passiert das meiste. Es ist dann hektisch, es ist dann zu spät, wir müssen schnell in die Schule kommen. Und dann sind alle unter Stress, statt wenn man ein paar Minuten früher von zu Hause losläuft und sicheren Fußes in die Schule kommt.
Dennoch gibt es viele weitere Aktionen an der Schule, um immer wieder den Fußweg für die Schulkinder zu bewerben, sagt Katalin Schari, Koordinatorin beim Darmstädter Netzwerk Schule und Mobilität.
Im Sportunterricht oder im Sachkundeunterricht und auch in Kunst. Und das heißt, die sind da sensibilisiert. Es gab im letzten Herbst nochmal einen extra Elternabend und die waren auch interessiert und neugierig und haben Ideen noch reingebracht, wie man es verbessern kann.
In Butzbach und Kassel haben Schulen die Elternhaltestelle bereits eingeführt und positive Bilanz gezogen.
Vaya Stavrianos über die Elternhaltestelle an der Käthe-Kollwitz-Schule in Darmstadt. Diese Haltestelle soll das Verkehrschaos verhindern, das Elterntaxis vor der Schule verursachen. In Wiesbaden sorgt zurzeit ein neues Theaterstück für Aufsehen. Casino heißt es und handelt von den aktuellen Politaffären in der hessischen Landeshauptstadt. Dafür ist sogar extra ein neues Genre erfunden worden, das sogenannte Political. Also ein politisches Stück mit einer Mischung aus Dokumentation, Fiktion und ein wenig Musical. Andrea Bonhagen war für uns bei der Premiere und hat Reaktionen eingefangen.
Aber mit der Politik begonnen habe ich, um die Welt besser zu machen. Ich habe diese Stadt 20 Jahre lang geprägt.
So klingt Bernd Brenz im Stück. Verdammt nah dran am Menschen Bernhard Lorenz, lange CDU-Fraktionsvorsitzender in Wiesbaden, inzwischen von seiner Partei ausgebotet. Das Stück handelt von Lorenz als politischem Strippenzieher, vom früheren Oberbürgermeister Gehrich als politischem Aufsteiger und von Ralf Schüler, Immobilienbesitzer, erst Freund und dann Ankläger von Gehrich. Alle drei stürzen am Ende ab, bringen sich zum Teil gegenseitig zu Fall. Sich selbst auf einer Theaterbühne dargestellt zu sehen, ein zweifelhaftes Vergnügen. Immobilienbesitzer Ralf Schüler, der als städtischer Geschäftsführer entlassen wurde, hat es gleich bei der Premiere durchgestanden.
Man wusste ja nicht, was kommt. Ich denke, es war ein sehr schönes Stück. Ich habe die handelnden Personen ganz gut erkannt, konnte mich auch zuordnen. Bin da erst eigentlich bang hingegangen und jetzt hat mir das gut gefallen.
Die Journalistin Birgit Emnet vom Wiesbadener Kurier spielt bei der Aufdeckung der Affären eine wichtige Rolle. Im Stück ist sie Gertrud Rosche vom Echo. Die eigene Figur auf der Bühne
war schon ein bisschen komisch.
Und der Deal, den Rosche auf der Bühne mit dem OB macht, sich gegenseitig mit Informationen zu versorgen.
Das ist die künstlerische Freiheit der Theatermacher. Es gab nie einen Deal mit Herrn Gehrig. Was es gab, war tatsächlich die Transparenzliste von ihm. Da habe ich lange überlegt, was ich damit mache. Aber einen Deal gab es natürlich nicht.
Gut zu wissen, denn die Zuschauer haben kaum eine Chance, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Die Reaktionen auf das Stück sind ganz unterschiedlich.
Ein bisschen überrascht war ich, wie nah es jetzt doch an den bekannten Fakten dran ist.
Wie das System dahinter funktionierte. In der Härte und auch in der Gemeinheit ist für mein Dafürhalten nicht ausreichend gezeichnet worden.
Die Journalisten sind keinesfalls die Helden im Stück. Ewald Hettroth, Korrespondent der FAZ und Autor eines Buches über die Wiesbadener Affären, meint,
dass die Presse zu schlecht weggekommen ist. Sie wurde so ein bisschen chaotisch dargestellt und auch so durchaus mit der Bereitschaft, sich auch irgendwie so ein kleines bisschen korrumpieren zu lassen.
Dabei hätten Kurier und FAZ doch alles aufgedeckt. Nur einer hat sehr gemischte Gefühle, der aktuelle Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Er kam fast schwermütig aus dem Politiker.
Ich fand es zutiefst beklemmend. Es hat sehr viel menschliche Tragik in allen handelnden Personen, die da vorkommen. Ich habe das nicht als amüsant empfunden, sondern als nachdenklich machend, wie man sich instrumentalisieren lässt oder jemanden instrumentalisiert. Das sind schon wesentliche Fragen, die da aufgeworfen werden.
Sagt Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende nach der Premiere des Theaterstücks Casino. Das handelt von den aktuellen politischen Affären in der Landeshauptstadt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.